vom Henzer Verlag, gab es hier am Büchertisch, evangelistisch unheimlich wertvoll, denke ich, dass man das Menschen in der Hand drücken kann. Wir haben da viele Beiträge von Hans-Peter Reuer und von Werner Gitt und anderen Leuten auf diesem Video. Und da geht es darum, wer ist eigentlich dieser Gott? Und ich denke auch, dass wir heute Morgen nicht darüber nachdenken müssen, gibt es Gott überhaupt? Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass das nicht die brennende Frage ist, die der Einzelne hat oder auch ganz in Frage gestellt ist, ob es Gott gibt, sondern dass es eben eher darum geht, immer wieder, wer ist eigentlich dieser Gott? Und wie ist eigentlich dieser Gott? Und wir werden dazu natürlich einiges machen in unserer Gemeinde, wie wir es immer machen, Verkündigungen, Zeugnisse dazu hören, die einen Ausschnitt davon geben. Wir bieten jetzt einen Glaubenskurs an, der in der übernächsten Woche anfängt. Da geht es auch ganz fundamental um diese Frage. Und ich denke, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist, der ja auch sehr intim ist immer wieder, diese Frage in verschiedenen Situationen unseres Lebens, wie dieser Gott ist und wer dieser Gott ist. Und dann haben wir natürlich auf der einen Seite die Berichte von Menschen und die sind wichtig und gut, weil die machen das glaubwürdig, die machen das erfahrbar, die bringen das ganz nah zu uns, Zeugnisse, Berichte, was die Bibel sagt, aber ganz wichtig ist eben das Wort Gottes, weil das Gottes Selbstoffenbarung ist, die er uns Menschen mitteilt. Und die uns auch darüber berichtet, über die noch größere Selbstoffenbarung Gottes, als das Wort selbst ist, die Bibel, die in Jesus Christus den Menschen geschenkt wurde in der Zeit seiner irdischen Existenz. Da waren wir ja nicht dabei, aber wir dürfen es auch der Bibel eben auch ganz klar, ganz eindeutig als Wahrheit in unserem Leben hineinhören. Ja, einer der vielleicht schönsten alten Kirchenlieder, die je geschrieben wurden, stammt von Gerd ter Stegen und beginnt mit folgender Aussage. Gott ist gegenwärtig. Und dann folgt eine angemessene Reaktion, so würde ich das heute ganz pragmatisch sagen. Nach diesem Gott ist gegenwärtig heißt es, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Da hat ein Mensch formuliert, was seine innere Reaktion sein soll. Und was er wünscht, dass das die innere Reaktion von anderen Menschen auch ist. Wenn dieser Gott gegenwärtig ist, das heißt, er ist da, er ist erfahrbar, er ist jetzt unser wirkliches Gegenüber, auch wenn wir ihn vielleicht nicht sehen, dann ist das eine Frage auch nach unserer Reaktion. Wie reagiere ich denn darauf? Und dann gibt es natürlich den Automatismus. Mike hat heute Morgen Wort schon gesagt, damit nicht nur Automatismen bei uns funktionieren, sondern bewusste Entscheidungen. Aber Automatismus ist natürlich ein Teil unseres Lebens. Vieles, Autofahrer wissen das, ne? Läuft automatisch. Wenn man nach 50 Kilometer Autofahrt fragt, welche Straßenschilder hast du auf den letzten 500 Metern gesehen? Also ich sag mal ganz klar und deutlich keins. Aber mein Unterbewusstsein hat das alles abgearbeitet. Die Schilder sind gesehen worden, aber sie werden gar nicht mehr in meinem Bewusstsein gemeldet. Das läuft automatisch. Heute Morgen haben wir verschlafen. Um 9 Uhr sind wir wach geworden. Wir haben den Wecker nicht gehört. Und dann geht das auch alles automatisch. Wer, wann, wie, was, wo. Und wir haben sogar unser Pensum geschafft. Nur alles in viel kürzerer Zeit. Das ging dann ganz, ganz flott. Das ist gut, ne? Dass man einfach weiß, gewisse Dinge sind so automatisiert. Und das darf auch durchaus mal eine Beziehung sein. Man geht in die Gemeinde und denkt nicht so darüber nach. Aber die Augenblicke, wo man eine bewusste Entscheidung trifft, ich möchte diesen Gott jetzt ehren, ich möchte meinen Gott jetzt erfahren, ich möchte diesen Herrn, den ich habe, Jesus, der so viel getan hat, was mein Leben braucht und was mein Leben überhaupt lebenswert gemacht hat und mir Zukunft gibt, dem möchte ich jetzt ehren. Ich finde es gut, wenn das immer wieder eine bewusste Entscheidung ist. Weil durch eine bewusste Entscheidung wird das auch wieder tiefer, deutlicher erfahrbar. Natürlich sind wir, wenn wir zu Christus gehören, immer geborgen in ihm. Wohnt Christus immer in unseren Herzen. Da ist nicht ein ständiger Wechsel und nur mein Bewusstsein versetzt mich wieder in diese Beziehung, sondern das ist automatisch. Ja, und es ist auch so, ich entscheide mich immer wieder dazu, weiß ich nicht, ob ihr das auch macht, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern entscheide mich immer wieder dazu, in der Bibel, in seinem Wort, in dieser objektiven Wahrheit zu lesen und zu erkennen und zu empfangen und mir die Wahrheit richtig in mein Herz hineintragen zu lassen, zum Beispiel unter einer bestimmten Thematik. Ich gucke in die Bibel rein und schlag nach und forsche, was sagt Gottes Wort über. Und ich habe mich mit dem beschäftigt, unter anderem auch, was sagt Gott über sich selbst? Was sagt Gott über sich selbst? Und das ist gut, wenn wir da eine objektive Wahrheit haben und die ergänzt wird durch unsere subjektiven Erfahrungen. Und ich kann nämlich nicht objektiv, auch subjektiv sagen, Gott ist allgegenwärtig. Ich kann das zwar sagen, denke ich, weil ich ihn an ganz vielen Orten schon erlebt habe und weil ich immer wieder die Erfahrung mache seiner Gegenwart, aber es bleibt ja trotzdem begrenzt auf meine Existenz. Aber in Gottes Wort wird das so bezeugt als Wahrheit, die Gott über sich selbst sagt, durch die Erfahrung von Menschen bestätigt. Und so rum ist es immer richtig und gut in unserem Leben. Und so rum müssen wir uns auch ein Fundament schaffen für das, was wir über Gott wissen. Wir dürfen unsere Erfahrung machen. Sie sind eine Wirklichkeit, die uns etwas über Gott erzählen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns diese objektive Wahrheit erschließen, die uns das Wort Gottes mitteilt. Ja, Gott ist gegenwärtig. Darum geht es heute ein Stück weit. Um die angemessene Reaktion nicht so sehr. Aber es hat grundsätzlich auch immer was mit unseren Reaktionen zu tun. Gott ist gegenwärtig, ich will das erweitern, Gott ist allgegenwärtig und diese Aussage ist nur zu wahr, denn die Bibel stellt uns Gott als allgegenwärtig vor. Sie sagt das in ganz, ganz vielen verschiedenen Aussagen. Wir kommen nachher auf Bibelworte. Er ist immer und überall da. Und ich denke, es ist auch nicht falsch, wenn ich durchaus mal auch mit meinen gedanklichen Möglichkeiten an dieses Thema rangehe. Weil ich denke, sonst entsteht das Staunen nicht, das dazugehört. Wenn ich nämlich mit meinen gedanklichen Vorstellungen in irgendeinem Thema ans Ende gekommen bin, dann fängt eigentlich die Anbetung an. In dem Staunen über das, was Gott über sich selbst sagt, in dem Staunen über das, wie Gott ist. Ich kann nachdenken, ich kann mir das vorstellen, ein Stück weit, ja, überall, gegenwärtig im Universum und da und in Afrika und hier bei uns und sogar im Keller und in der Situation und so weiter und so fort. Aber ich merke, das sprengt den Rahmen meiner Vorstellungsmöglichkeit. Ich habe dafür keine vergleichenden Bilder. Ich habe dafür nur diesen Begriff. Und noch schwieriger wird es, wenn ich mir vorstellen will, dass Gott alles weiß. Wir wissen schon, wenn wir gerne lesen, dass man sich eine gewisse Bildung erschließen kann und gewisses Wissen erschließen kann. Aber jeder, der liest und der sich mit dem Thema beschäftigt, merkt, er kratzt nur an der Rinde. Egal bei welchem Thema. Und es gibt Autoren, die schreiben ihr ganzes Leben lang Bücher über ein und dasselbe Thema, weil sie immer mehr zunehmen an Wissen. Und die würden nach 70 Jahren Forschungstätigkeit sagen, jo, wir kratzen an der Rinde mit unserem Wissen. Und Gott weiß alles und ist ihm nichts verborgen. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch das Zukünftige. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch noch nicht mal vorstellen, wie das aussehen soll, dass Gott in jedem Menschen wohnt, der ihn angenommen hat, der ihn bewusst eingeladen hat, der mit Gott versöhnt worden ist durch Jesus Christus, in jedem Menschen wohnt, real. Ich kann mir das anfangen vorzustellen, hat er vielleicht viele kleine Stückchen gehackt und jeder hat ein bisschen was davon gekriegt, so beim Abendmahl vielleicht. Ist aber schnell zerschnitten. Ich denke so, weil ich eine interessante Geschichte mal gelesen habe, aus der Missionsgeschichte. Ein Missionar war in Papua-Neuguinea und hat da lange unter den Eingeborenen gewirkt. Und vielen hat das nicht gepasst, dass sich ganze Stämme bekehrt haben von so Hardcore-Kannibalen. Und sie haben ihn dann irgendwann mal aufgelauert und versucht umzubringen. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Er ist dann mühsam rausgekommen aus dem Land, in irgendeiner amerikanischen Klinik wieder geflickt worden und kam zurück zu diesem Stamm und zu den Leuten auch, die so kritisch zu ihm waren. Die waren erstmal extrem beeindruckt, dass der jetzt wieder da ist. Und die haben das natürlich in ihrer Weltsicht so gedeutet, der hat eine besondere Kraft. Und dann haben sie ihn nochmal versucht umzubringen, diesmal ist es gelungen, und dann haben sie ihn in kleine Stücke geschnitten und jeder hat davon was gekriegt von dem Stamm in seinem Totem. Dann haben wir die Kraft von diesen außergewöhnlichen Typen. Wir wissen, diese Vorstellung, Gott wohnt wie irgendwo ein Stück weit, geht nicht, sprengt meinen Denkvorstellungsrahmen vollkommen. Ich finde oft über das Nachdenken zum Staunen. Gerade wenn es darum geht, die Wesensarten Gottes, die Attribute Gottes, die Charaktereigenschaften Gottes irgendwie verstehbar zu bekommen. Es bleibt ein Kratzen an der Rinde, aber ein schönes Kratzen an der Rinde. Weil da ist schon so viel, da ist schon so Tiefes und so Großes, dass ich merke, ja, das ist wichtig für mein Leben und damit möchte ich in Verbindung sein. Das ganze Universum ist beherrscht und durchdrungen von der Gegenwart Gottes. Da er zu allen Zeiten, an allen Orten anwesend ist, so kann er auch zu allen Zeiten und an allen Orten angebetet werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Wir kommen zusammen in der Gemeinde, um Gott anzubeten. Super, richtig und gut. Wir ziehen uns extra an, jedenfalls manche von uns, für den Sonntagsgottesdienst. Wir haben vielleicht auch im Hinterkopf noch irgendwie so ein besonderes Bewusstsein. Wir gehen in die Gemeinde, da wird uns Gott ganz nahe gebracht. Im Lobpreis kriegen wir Anstöße. Und wenn wir uns dann ganz dafür öffnen, dann finden wir in die Anbetung Gottes. Er ist da. Aber wenn Gott überall gegenwärtig ist, wenn er in meinem Schlafzimmer ist, in meinem Klo, in meinem Keller, in meinem Auto, wenn er an jeder Ecke ist, in meinem Büro, also auch in meinem profanen Leben, also in meinem ganz natürlichen, normalen Leben, dann kann doch an dieser Stelle auch Anbetung passieren. Dann kann ich doch auch auf diesen Gott, so wie er ist, wie er sich offenbart hat, was ich von ihm weiß, aus seinem Wort und aus meiner Erfahrung, auch reagieren. Dann kann ich doch, wenn ich wach werde, sagen, nicht so im letzten Drücker wie heute, da war nur noch Eile geboten, dann kann ich doch sagen, Herr, ich stehe auf und gehe in einen Tag hinein mit einem Gott, dessen Größe ich nicht begreifen kann, dessen Herrlichkeit ich nur andeutungsweise verstehe. Aber diesen Gott, der Herrscher ist dieses ganzen Universums, der überall da ist, der mich in keinem Augenblick meines Lebens auch nur einen Millimeter allein lässt, dem öffne ich mich ganz. Mit dir möchte ich heute diesen Tag leben. In dieser Qualität deiner Gegenwart. Ich will gar nichts gegen Gemeinde sagen, aber ich denke, das macht die Sache unserer Gottesbeziehung noch tiefer und noch glaubwürdiger. Wenn unsere Frömmigkeit, also richtig positiv gelebte Frömmigkeit, nicht wieder dahin zurückkehrt, wo sie im Alten Testament gewesen ist, dass wir in einem Zentralheiligtum in besonderer Weise unseren Gott ehren, sondern dass das unser Alltagsleben ist. Oder? Wenn Gott allgegenwärtig ist, immer und überall da, wir können die positive Seite sehen, ganz klar. Das gibt mir Geborgenheit, das gibt mir Schutz, das gibt mir Kraft. Das ist ganz toll, das ist die eine Seite. Aber hier kam doch ein Stück mal die Überlegung mit der Reaktion rein. Ich möchte euch ein Zeugnis der Gegenwart Gottes geben, das ich auch in diesem Zusammenhang wieder neu kapiert habe. Ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe. So gibt es eine Geschichte dazu, die will ich jetzt nicht in Details erzählen. Nur mit ein paar Bruchstücken im Krankenhaus, aufgrund von einigen Gedanken, die mir ganz klar gemacht haben, wie kaputt ich bin, wie mein Herz aussieht, habe ich gebetet, noch mit drastischeren Worten: Herr, ich brauche ein neues Herz, ich bin total im kaputt. So habe ich gebetet, ganz proletenhaft. Das hat Gott gehört. Und von dem Augenblick an ist etwas passiert, was ich ein ungeheures Geschenk empfinde, was ich aber leider nicht immer so bewusst wahrnehme und auch wo ich so bewusst darauf reagiere. Seitdem habe ich das als ganz starkes Teil, sogar physisches Empfinden, dass Gott gegenwärtig ist. Ich sage das jetzt mal anders. Egal wo ich hingekommen bin in meinem Leben seitdem, egal in welchen Raum ich gekommen bin, ich habe immer ganz stark die Erfahrung, er ist da. Richtig physisch teilweise. Vorher habe ich das so erlebt, das ist vielleicht ganz eigen Robert Kloppenburg, ich war oft in Räumen und es war leer. Auch wenn Menschen da waren, es war leer. Es war nichts, wo ich drin geborgen war. Es war nichts, was mir wirklich nah war, was mich gehalten hat. Ich habe keine Beziehung zu Gott gehabt. Es war leer. Und seitdem ich mit ihm lebe, hat sich das nie wieder so angefühlt. Egal, in welcher Situation ich war, egal, in welchem Raum ich war. Gott hat mir immer wieder eine ganz starke Wahrnehmung seiner Gegenwart gegeben. Das ist eigentlich, muss ich sagen, ein ganz besonderes Geschenk. Ich bin darin ganz geborgen. Und in dieser Gegenwart Gottes passiert Reifen und Wachsen, auch in dem Wahrnehmen Gottes und in dem Reagieren darauf. Eine persönliche Beziehung kriegt immer eine stärkere Qualität, wenn denn der, zu dem ich die Beziehung habe, auch irgendwo reagiert, mir widerspiegelt, dass er in der Beziehung mit mir lebt. Wenn wir wissen, Gott ist überall gegenwärtig und dann haben wir so ein Verhältnis, er ist der Chef und ich bin der Knecht, das ist eine komische Situation, ne? Schlecht ist das. Wenn ich nämlich so eine Empfindung habe, Gott ist übergegenwärtig und ich habe so ein Arbeitsverhältnis nur mit Gott als Beziehungsdimension, dann kann ich nie wieder länger Pause machen. Nie wieder länger Pause machen. Das wäre einseitig, ne? Wenn ich nur denke, ich muss irgendeine Leistung bringen. Er sagt, und ich bin der, der die Sachen auszuführen hat. Das ist ein Teil unserer Beziehung, ist so, dass ich Gottes Mitarbeiter bin. Und er mir sagt, wo es lang geht und was zu tun ist. Ganz praktisch. Aber das ist nur ein Teil unserer Beziehung, gelebt in dieser Allgegenwart Gottes. Das andere ist, was viel tieferen Charakter hat, ist eine Vater-Kind-Beziehung. Dieser Gott, der in meinem Leben allgegenwärtig ist, der immer da ist, im höchsten möglichen Modus von Gegenwart, von Wachsein und von Macht und Kraft und Autorität und Hilfe und Stärke und Wissen und alles Mögliche, der ist gleichzeitig mein Vater. Und ich bin sein Kind. Darin lebe ich meine Beziehung, in dieser Allgegenwart Gottes. Die Schreiber des Neuen Testamentes machen deutlich, dass die damalige Vorstellung sowohl der Juden als auch der, das war eine Volksgruppe, die in dem heutigen Israel gelebt hat, aus der Samariter oder Samaritaner, bezüglich der Anbetung und Gegenwart Gottes korrekturbedürftig war. Die Samariterin am Jakobsbrunnen, und das wird uns Johannes 4,20 berichtet, sagt zu Jesus: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, das ist der Gerizim, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Bemerken, was war da? Da war noch eine ganz andere Wahrnehmung, noch ganz andere Erkenntnis da. Es gibt Orte, an denen Gott tatsächlich oder angeblich in besonderer Weise gegenwärtig ist. Die Juden waren stolz auf ihren Tempel in Jerusalem, denn er war ein Zeichen dafür, dass Gott unter ihnen wohnte. Und Jesus korrigiert sowohl diese Denkweise als auch die der Frau. Jesus spricht zu ihr, Johannes 4, 21 bis 24, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich denke, das ist irgendwie eine Aussage, die uns ein bisschen irritieren kann. Und zu sagen, das ist eine interessante Aussage, das klingt irgendwie nur als Phrase. Er sagt der Samariterin, dass Gott Geist ist. Das ist schon mal das Erste, was ganz wichtig ist. Gott kann nur allgegenwärtig sein, weil er eine andere Existenzweise hat als wir. Und die wird in der Bibel mit Gott ist Geist beschrieben. Und das wird uns nicht definiert. Und wir müssen jetzt auch nicht uns irgendwie so eine Gespensterexistenz vorstellen. Gott ist Geist, eine ganz andere Erscheinungsweise, als wir sie haben. Und auch eine andere Erscheinungsweise, als wir sie wahrnehmen können mit unseren Augen. Wir sind für die Realität, für die sichtbare Realität Gottes blind. Mindestens so lange, bis wir Jesus Christus kennenlernen. Dann können wir auf einmal wieder sehen. Nicht alles, aber mindestens die Fußabdrücke Gottes. Gott ist nicht an Materie gebunden und er kann deshalb überall sein. Und es kommt nicht darauf an, wo wir Gott anbeten, sondern auf die Art und Weise, wie wir uns Gott nahen und anbeten. Es kommt nicht darauf an, ob wir auf einem heiligen Berg oder in einer Kirche anbeten, sondern auf die Haltung, sagen wir das mal so richtig fromm, unserer Herzen, auf die Herzenshaltung dessen, der anbetet. Das heißt, auf das, was in uns von Gott selbst her gewachsen ist, dass wir neu geboren sind durch den Heiligen Geist, dass wir durch Jesus Christus, durch Vergebung, durch Annahme und Erlösung mit Gott versöhnt sind, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen, das wird uns ausdrücklich gelehrt als eine Möglichkeit, Gott anzureden in unserer Kommunikation mit Gott. Wir dürfen ihn Vater nennen, diesen allgegenwärtigen, unbegreiflich großen Gott, weil das ist er und gleichzeitig ist es eine Beziehungsdimension, die auch Begriffe braucht, die etwas in uns auslösen. Unser Vater. Unser Vater, dem wir vertrauen können, der fürsorglich ist in allen Dingen. Und es geht darum, dass wir in Übereinstimmung mit Gottes offenbarter Wahrheit anbeten. Der Wahrheit, die wir erkannt haben. Der physische Ort der Anbetung spielt keine wichtige Rolle mehr. Der Hans-Peter Reuer zum Beispiel erzählt auf dieser DVD, wo wir einen Ausschnitt von gesehen haben, dass er, wenn er beten will, wenn er richtig Gemeinschaft und Zeit mit Gott haben will, das am intensivsten erlebt, wenn er sich auf den Weg macht, wenn er unterwegs ist. In den Wäldern, auf den Bergen. Und da spricht er über alles Mögliche mit Gott. Vom kleinsten Handgriff, der jetzt getan werden muss, was weiß ich, wenn er sich da irgendwo abseilt oder so, bis hin zu den ganz tiefen Dingen seines Herzens. Ja, warum denn nicht? Wir haben doch kein Zentralheiligtum, wo Gott nur anzubeten ist, nur zu erfahren ist, wo unsere Kommunikation mit Gott nur stattfinden kann. Ich denke, das darf sein, das muss sein, das darf auch besonders erlebt werden, aber sein Wachstum, das Wachstum, das uns Gott schenken will, zielt darauf, dass es in unserem Alltag mindestens die gleiche Qualität bekommt. Die Kommunikation zwischen uns und Gott. Das kann die Anbetung sein. Das kann das ganz banale Gespräch sein mit Gott. Und er erzählt so schön, Hans-Peter Reuer, dass manchmal das Gespräch auch darum dreht, dass er Gott sagt, welche Wut er hat auf irgendjemand. Und im Gespräch mit Gott sein Herz öffnet und Gott die Möglichkeit gibt, da wieder was zu ändern. Also wir dürfen uns so nahen, auch in unserer Unvollkommenheit. Das brummt ordentlich. Auch in unserer Unvollkommenheit. Wir müssen nicht erst irgendwie so einen mühsamen Lauf und mühsame Handlungen vollziehen, bis wir vor Gottes Angesicht treten dürfen. Ich kann mit meiner Sünde zu Gott kommen. Ich kann mit den Gedanken, die nicht Christus ehren und verherrlichen, die in meinem Herzen, in meinem Kopf sind, zu Gott kommen. Er ist uns so da. Auch da. Auch bei mir und in mir. Auch in solchen Situationen, wo etwas vielleicht in mir so anders aussieht, als es Christus in mir prägen möchte. Und wenn ich darüber mit ihm ehrlich bin, dann schafft er auch etwas Neues in meinem Herzen. Der physische Ort, die Kirche oder die Gemeinde. Gott ist überall gegenwärtig. Ich brauche mich nicht in Schale schmeißen, um dann am Sonntag ihm zu begegnen. Ich kann es tun, wenn ich ihn damit besonders ehren will. Aber da ich im Alltag mit ihm umgehe, da Gott gegenwärtig ist, auch in Situationen, wo ich meine Arbeitskleidung habe, ist das ein anderes Leben? Ist das eine andere Wirklichkeit da? Ich kann dreckig und in meinem Blaumann sein und die ganze Zeit mit Gott reden. Er ist allgegenwärtig. Der neue Tempel, das bin ich. In dem wohnt Christus. In dem ist Gott gegenwärtig. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, unsere tamilischen Geschwister, wenn die hier Jugendcamp gemacht haben, und beim letzten Mal nach dem Jugendcamp war das so, dass ihnen das ganz besonders am Herzen lag, für mich zu beten, auch wegen meiner Gesundheit. Und dann habe ich gesagt, okay, gehen wir in mein Büro, weil hier noch alles am Wuseln war. Die Jugendlichen waren ihre Sachen noch am Packen. Und dann waren wir im Büro und dann sagt mir die Schwester, die den Leiter übersetzt hat, weil dann sagte mir dann, ja, er würde dich aber viel lieber in dem Gottesdienstraum segnen, vorne, sozusagen am Altar. Also, haben wir keinen? Ja. Würde dich segnen. Und ich habe gesagt, brauchen wir nicht, wir brauchen nicht dahin zu gehen. Erstmal ist mir das zu laut, dann verstehe ich gar nichts mehr, weil noch so viel Wusel war. Ihm war noch so in seinem Herzen, in seinen Gedanken, die Vorstellung, hier, wo auch immer hier genau, ist ein besonderer Ort der Wirkung Gottes. Und ich habe ihm gesagt, nee, du, Christus ist doch in uns, Christus ist doch überall gegenwärtig. Mein Büro, lass uns hier dafür beten. Und ich meine das nicht kritisch und nicht negativ, aber sie haben noch eine andere Praxis. Ist auch wieder so, steht ein bestimmtes Denken hinter. Wenn man sie in ihren Gottesdiensten besucht, jetzt die Geschwister einer bestimmten tamilischen Gemeinde in Saarbrücken, die ziehen alle die Schuhe aus. Gut, das hat Gott mal gesagt, zieh die Schuhe aus, hier ist heiliges Land. So, darauf beziehen sie das. Aber von dem Gedanken her, Gott ist allgegenwärtig und immer der gleiche. Es ist kein Unterschied zwischen einem Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntagsgott. Und wir haben gesehen, wenn Jesus über irgendwas gesprochen hat, was die Beziehung betrifft zwischen Gott und uns, dann ging das um unser Herz. Dann ging das um unser Herz. Jesus hat einen richtigen Paradigmenwechsel vollzogen. Die Juden waren sehr darauf ausgerichtet, gut, ab und zu hat man erkannt, dass etwas nicht in Ordnung war, irgendeine Tatsünde. Manchmal wurde man ja auch dafür geächtet, wenn das öffentlich wurde. Da hatten manche schon Steine gesammelt, dass sie da auch direkt drauf reagieren konnten. Aber wenn einer das erkannt hat, dann ging man in den Tempel. Arme Leute konnten Tauben opfern zum Beispiel. Reiche Leute mussten ein bisschen mehr opfern. Es gab auch gemeinsame Opferrituale, die zur Vergebung gegeben wurden. Das war im alten Bund. Und so hat man da gehandelt. Da hat man, wenn was in der Tat im Verhalten falsch war, dafür Vergebung gesucht. Aber schon im Alten Testament wird an vielen Stellen deutlich, hey Leute, es geht, wenn Gott auf irgendwas zielt, um unser Herz. Es geht nicht darum, ein bisschen an uns zu feilen, ein bisschen Tapete zu verändern und so weiter. Und er hat ihnen das auch sehr kritisch gesagt, ihr habt euch sehr verloren in den ganzen frommen Ritualen, aber die sind mir eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist mir euer Handeln und das Handeln spiegelt das Herz wieder. Und im Neuen Testament sagt er das ganz, ganz klipp und klar. Das Problem, das wir haben, ist das sündige Wesen. Und die Lösung, die wir brauchen, ist ein neues Herz, damit was Neues aus unserem Leben hervorgeht. Und noch radikaler wird das in der Bibel formuliert, im Neuen Testament, noch radikaler als eine Transplantation, neues Herz. Da steht, du brauchst ein neues Leben. Du musst mit Christus sterben und mit Christus auferstehen und mit ihm in dir. Dann bist du ein neuer Mensch, wachstümlich, fängst als Baby an, sind noch Lernprozesse nötig, es geht um ein stetiges, zunehmend verändert werden. Aber überlegt nochmal, müssen wir die Schuhe ausziehen? Wenn wir im Gottesdienst sind, weil Gott da gegenwärtig ist. Wenn das ein Beispiel dafür ist, dass ich nicht begriffen habe, dass Gott überall gegenwärtig ist, dann braucht das Korrektur. Kann unser Beten und wirkungsvolles Beten nur an einem Ort geschehen? Wenn das unsere Vorstellung ist, braucht das Korrektur. Wenn wir denken, für den Sonntagsgottesdienst, wenn ich hier bin, und vielleicht, wenn ich auch irgendwelche Mitarbeit leiste hier noch, dann muss ich bewusst vor Gott treten vorher, dafür mich in besonderer Weise reinigen und besonderer Weise ihn um seinen Segen bitten, dann ist das auch eine Vorstellung, die korrigiert werden muss. Gott ist allgegenwärtig, immer und überall da. Und nicht mal in einer anthroposophischen Potenz, die man kaum noch wahrnehmen kann, aber da, ne? Irgendeine Substanz ist drin. Was weiß ich, Hochpotenz, Dinge so verschüttet, ein Tropfen von ihrer Kamille auf der Ostsee. Keiner kann mir nachweisen, dass da Kamille drin ist. Das ist Gott nicht. Das ist Gott nicht. Er ist immer und überall da. Er ist immer in allen Situationen da. Und ich denke, das muss unseren Alltag verändern. Das soll unseren Alltag verändern. Wenn Gott immer und überall da ist, und ich rede nicht jetzt von diesen Dingen, könnte man ja jetzt auch von diesem Schreckensbotschaft, Gott ist überall da. So, er sieht alles, er kriegt alles mit, pass auf, kleines Auge, was du siehst, und er wartet nur darauf, wo er dir auf die Finger hauen kann. Das brauche ich gar nicht aufhören. Das ist nicht Gottes Wesen. Klar wird er uns durch seinen Geist überführen von unserer Sünde. Wird er uns überführen von der Veränderungsbedürftigkeit. All das, aber aus seiner väterlichen Beziehung zu uns. Nicht als der uns fremd ist und als der uns als Polizist und Richter begegnet, sondern als der, dessen Gegenwart ich lieben gelernt habe, dessen Gegenwart ich will, dessen Gegenwart mein Leben radikal verändert hat. Aber trotzdem, was ist in unserem Alltag? Und mindestens, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Wahrheit vor ihn treten oder in Ehrfurcht. Also Anbetung, der Ort ist überall, ne? Und das, was Gott am meisten ehrt und anbetet, ist Gehorsam. So sagst du auch das Wort Gottes. Also Gott ist überall. Den ganzen Tag ist er da. Und mein Glauben, mein Christsein ist unecht, wenn es da einen Unterschied gibt zwischen Sonntags und Alltag. Das Volk Israel hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder die Allgegenwart ihres Gottes verkannt. Sie verließen sich auf den Tempel in Jerusalem und waren sich sicher, dass Gott seine heilige Stätte niemals aufgeben würde, als wäre er auf diese irdische Wohnung angewiesen. Die Stätte wurde immer wichtiger, der Ort wurde immer wichtiger, die Äußerlichkeiten wurden immer wichtiger. Und schon im Alten Testament merkt man, einige Leute hatten eine Alltagsbeziehung zu Gott. Die Kommunikation passierte im ganz normalen Alltag, wo sie auf dem Feld waren, wo sie auf ihrem Pferd saßen, wo sie irgendwo in ihrer Hütte oder in ihrem Zelt saßen. Da erlebten sie die Gegenwart Gottes. Aber trotzdem blieb es bei der Mehrheit so, der Tempel, dieser Ort. Durch den Propheten Jeremia ermahnte Gott sein Volk und sagt, und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel ist Herrn, der Tempel ist Herrn. Die Israeliten verstießen bewusst und willentlich gegen Gottes offenbarten Willen. Doch Gott hat sie zurechtgewiesen. Auch Jeremia 7. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet. Um all das weiter zu tun, was ihr tut? Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Wir merken es auch. Gott versucht, Alltag und Sonntag zusammenzubringen. An dieser Stelle. Er versucht, das klarzumachen. Hey, es geht um euer ganzes Leben. Nicht nur, wenn wir hierhin kommen, dann ist alles klar, da hat uns Gott ja gesagt, da ist er und dann und so weiter, sondern er sagt, hey, der Alltag ist nicht loszulösen davon. Die Israeliten dachten teilweise, dass die Gegenwart Gottes sich allein auf das Allerheiligste im Innersten des Tempels beschränkte. Also noch mehr intim, noch mehr spezieller Ort im Allerheiligsten und es gibt interessante Geschichten dazu, und dachten, Gottes Augen können lediglich die Rückseite des großen Vorhangs sehen. Also wenn er im Allerheiligsten wohnt, da ist der Vorhang, dann schafft er es nicht, da durchzugucken. Er schafft es nicht, den Alltag zu sehen. Eigentlich ganz praktisch, ne? Vorstellung, komische Vorstellung. Gott sagt, doch siehe, ich habe das alles gesehen. Er gab ihnen noch eine Lektion mit, indem er sie an den verwüsteten Standort des früheren Heiligtums, an die Stiftshütte erinnerte. Er sagt, denn geht doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Schilo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes. Merkt ihr, was so der Hintergedanke ist, der ein Stück ins Blickfeld kommt? Sie haben zwei getrennte Welten gehabt und so gelebt. Und die Gemeinde Jesu ist in der Gefahr, dass sich das Gleiche wieder ereignet, wobei die Botschaft des Wortes Gottes schon ganz lange und ganz alt und immer ist, Gott ist allgegenwärtig. Das ist ein Wort gegen jedes Heiligtum, gegen jede besondere Heraustrebung von Ort, Umstände, Situation, Äußerlichkeiten, alles Mögliche. Nichts dagegen, dass einer sich toll anzieht und so weiter, sonntags nichts dagegen. Aber wenn er das macht, weil er meint, jetzt und heute und hier ist Gott, dann stimmt das nicht. Und in der negativen Konsequenz führt das dazu, dass wir uns sonntags richtig verhalten, weil wir genau wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und dann singen wir mit die Loblieder und am Alltag kommt aus meinem Mund Meckern und Unzufriedenheit und Motzen und alles Mögliche, oder? Wenn wir da zwei Wirklichkeiten haben. Wir haben nur eine. Gott ist allgegenwärtig. Es war für Gott keine Tragödie, dass der Tempel des König Salomo ihm gebaut hat im Jahre 586 vor Christus von dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört wurde. Auch als der Tempel des Herodes im Jahr 70 nach Christus von dem römischen Feldherrn Titus niedergebrannt und zerstört wurde, griff Gott nicht besorgt um sein Haus ein. Denn der Himmel und die Himmel, der Himmel können Gott nicht fassen. Wie viel weniger ein Haus, welches Menschen gebaut haben. 1. Könige 8, Vers 27. Das hat König Salomo gesagt in seiner Rede zur Einweihung des Tempels. Und Salomo erkannte, dass kein menschliches Gebäude, und sei es noch so prächtig, je dem Bundesgott Israels gerecht werden würde. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, über die Allgegenwart Gottes, ich werde sie nicht ganz verstehen, ich werde sie nicht in irgendwelche Begrifflichkeiten, rechnerischen Dimensionen oder irgendwas pressen können, dann muss ich zum Staunen kommen. Und dieses Staunen darf Anbetung sein. Auch Anbetung, die stottert, weil wir nicht die richtigen Worte finden. Und die nächste Konsequenz ist, du bist immer da. Das darf mich trösten, das ist mir Kraftquelle. Das heißt, ich bin nie allein gelassen. In jeder Situation steht mir Gott zur Seite, weil er da ist. Aber es heißt auch, mein ganzes Leben ist immer in jedem Augenblick, einschließlich meines Innenlebens, vor Gott offenbar. Also wenn du Veränderungen suchst, wenn du Erneuerungen suchst, wenn du Umgestaltung in das Ebenbild Christi suchst, weil Gott ja wirken will, dann bitte nicht nur für sonntags morgens, sondern für deine ganze Lebenswirklichkeit. Und das, was wir im Alltag sind, und ich sage das nochmal konkreter, das, was wir zu Hause sind, das ist der Stand unserer Entwicklung. Nicht das, was wir sonntags morgens widerspiegeln. Und an dieser Stelle setzt Gottes Handeln an. An dieser Stelle setzt Gottes Handeln an. Dieses Thema möchte er mit mir gemeinsam bedenken. Das möchte er mit mir teilen. Das, die Wirklichkeit, die der Alltag widerspiegelt, die Wirklichkeit meines Herzens. Wenn ich die erkenne, dann kann ich genauso zu Gott kommen, wie wenn ich positive Gedanken habe oder ein Fürbittegebet beten will. Das hat Gott auch deutlich gemacht. Denn Christus ist gekommen, um Sünder zu erretten. Also sind die Sünder ausdrücklich eingeladen. Die Aussage kommt von Salomo. Salomo erkannte, dass kein menschliches Gebäude, und sei es noch so prächtig, je dem Bundesgott Israels damals gerecht werden würde. Er wusste, dass sein Volk sich irgendwann auch am Herrn versündigen würde. Er sagte, auch schon im gleichen Zusammenhang damals, 1. Könige 8, dann hörst du es im Himmel, der Stätte, wo du wohnst und thronst. Also nicht im Tempel, ne? Im Himmel, und Himmel meint die unsichtbare Welt, nicht da oben unsere Wolkendecke. Dann höre du es im Himmel, der Stätte, wo du thronst, und vergib und handle und gib jeden nach all seinen Wegen, da du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Merkt man auch, der hatte was erkannt, ne? So weit geht Gott mit seiner Gegenwart, dass er auch nicht vor der Tür stehen bleibt, auch wenn es Dinge gibt in meinem Leben, wo ich Vergebung brauche und Veränderung. Der weise Salomo wusste, dass Gott im Himmel thront, dass die Anbetung und Anwesenheit Gottes nicht allein auf den Tempel beschränkt ist. Das machte auch der Prophet Maleachi deutlich. Er sagte, denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang oder Untergang ist mein Name groß, sogar unter den Nationen. Das sogar kommt jetzt von mir. Und an allerlei Orten lässt man Opfer aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen. Also der Blick wird da auch schon geweitet. Nicht nur hier bei uns in Israel. Und ich finde das Wort aus dem Alten Testament auch wieder bezeichnend, weil es auch eine Situation heute charakterisieren kann. Wir und unsere Frömmigkeit und all die Leute, die da kommen, die Syrer und die Afghanen und was auch alles kommt, die sind alle auf jeden Fall entwicklungsbedürftig, auch wenn sie fromm sind. Dann gucken wir unter Umständen von oben herab auf ihre Art des Frommseins und der Gottesbeziehung. Wusstet ihr, dass die syrische Kirche schon 165 nach Christus in Indien missioniert hat? Und dass sie über Jahrhunderte immer Missionare aus Syrien nach Indien geschickt haben? Da waren wir noch mit der Keule unterwegs, so à la Obelix-Mentalität. Das kein Witz, ist Wahrheit. Und wir denken, wir sind schon so lange Kulturvolk und wir sind dann in dieser Kultur auch noch die besonders heiligen Herausragenden. Das haben manche Völker und Kulturen schon lange gemacht, da waren wir noch ganz anders drauf. Und ich könnte das von vielen anderen Ländern genauso sagen, wo die Mission ausgegangen ist, was für eine Nation zuerst erreicht worden. Ich habe es ja schon mal im Zusammenhang mit den eritreischen und äthiopischen Freunden gesagt, was die für eine lange Tradition als Kirche haben. Und das war auch lange echt. Ob das heute noch so ist, kann ich nicht beurteilen. An den einzelnen Menschen, die zu uns kommen, zum Beispiel wir in Merzig haben, sehe ich, die brennen für Jesus. Und die waren wegen ihrem Brennen für Jesus im Gefängnis. Eine Frau mit ihren Kindern im Gefängnis. Ich lese noch zum Schluss kurz uns, ich habe noch viel mehr zu dem Thema, den Trost der Gegenwart Gottes aus Psalm 139. Das sind die Segnungen angesprochen, die sich für den Gläubigen aus der Allgegenwart unseres Gottes ergeben. Und das ist wunderschöne Worte, in die David das gekleidet hat. Da heißt es, Herr, du erforschst und erkennst mich. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, also Trachten ist die Motivation, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist doch nicht auf meiner Zunge. Siehe, du, Herr, weißt es schon genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag es nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde von dir nicht verfinstert und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Davids Leben hat so lange wirklich zur Ehre Gottes funktioniert, wie er sich dessen bewusst war, dass Gott da ist. Und wir sehen, dass dieser David viele verkehrte Wege gegangen ist. Aber dass das immer noch Wahrheit war, dass Gott da war. Gott ist allgegenwärtig, in seiner Vaterschaft allgegenwärtig, in seiner vollkommenen Liebe allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig in seinen Plänen, die er mit uns hat. Gott ist allgegenwärtig als Helfer in unserem Leben. Gott ist auch allgegenwärtig als der, der sagt, was richtig und falsch ist. Und der offen und ehrlich mit uns spricht, wo unser Herz verändert werden muss. Und diese Allgegenwart Gottes ist keine Schreckensbotschaft, es ist eine Einladung, hier, heute oder an jedem anderen Ort sich zu ihm zu wenden und ihn bitten, in das Leben, in unser Leben zu kommen. Amen.